Sitius, Altius, Fortius. Schneller, höher, stärker. Wir haben viel von Olympia heute schon gehört. Als wir das erste Lied gesungen haben, das Lied heißt Höher, habe ich sofort an diese drei Adjektive gedacht. Und dann kommt es in diesem Lied auch, Gott ist höher, weiter, größer. Möchte man ja immer denken, der Mensch will immer weiter hinaus, der Mensch will immer größer, immer höher, immer weiter, er will immer schneller, immer stärker, immer mehr. Ja, das möchte Gott auch. Und er ist stolz darauf, dass Menschen so kreativ sind und sich so viele Dinge ausdenken können und Dinge tun können, umsetzen können, so hohe Wolkenkratzer bauen, dass die Wolken, denen es juckt, dann auch mal was davon haben. Und riesige Brücken und Hänge, Talbrücken. Am Freitag waren wir auf einer der längsten in Deutschland, im Harz. Richtig schön, was der Mensch alles kann. Aber ich denke, bei all dem schaut Gott nicht nur auf die, die höher, schneller, größer, weiter können. Er ist es ja schon. Er freut sich auch über die. Aber das Tolle ist, man gerät bei ihnen nicht in die Annalen in die nicht beachteten Annalen der olympischen Geschichte und verschwindet irgendwo als 67. in irgendeinem Lauf oder bei irgendeinem Springen oder in der Vorrunde ausgeschieden oder mit Meniskusriss überhaupt nicht hätte antreten können, sondern er schaut auch auf die, die verlieren. Und er geht weiter mit denen und nimmt sie bei der Hand und freut sich auch an ihnen. Übrigens haben wir in Querum einen Olympioniken dieses Jahr nicht dabei, aber wir haben ja einen Bogensportverein, der in der Bundesliga schießt. Und einer dieser Schützen, die in Querum trainieren, war Olympionik. Also schon schön, auch so jemanden in Querum zu haben. Einer, der sich auch mit Bogenschießen geübt hat, war Charlie Brown. Charlie Brown, der bekannte amerikanische oder die amerikanische Comicfigur, da gibt es eine kleine Bildgeschichte. Gezeichnet hat das ja alles und sich ausgedacht Charles M. Schulz, weltbekannt in x Sprachen übersetzt, die Peanuts-Geschichten. Und Charles M. Schulz war Laienprediger der Gemeinde Gottes in Amerika. So einer, der in der Bewegung der Gemeinde Gottes auch eine Rolle gespielt hat. Kommt in Wikipedia übrigens überhaupt nicht vor. Also er schon und alles, was er gemalt und gezeichnet und getan hat und welche Preise er gewonnen hat. Aber dass er Laienprediger war und in der Sonntagsschule unterrichtet hat, das wird da nicht erwähnt. Könnte man vielleicht dazu fügen. Charlie Brown auf jeden Fall ist mit Pfeil und Bogen unterwegs und übt sich im Garten im Bogenschießen. Jedes Mal, wenn der Pfeil den Bretterzaun getroffen hat, in ihm stecken bleibt, läuft er hin und zeichnet eine Zielscheibe drumherum. Da kommt Lucy vorbei, beobachtet ihn eine Weile und sagt, hey, Mensch, Charlie, du musst zuerst die Zielscheibe zeichnen und dann schießen, meint sie altklug. Da sagt Charlie, das weiß ich auch, aber auf meine Art kann ich nie am Ziel vorbeischießen. Wir schmunzeln über diese kleine Geschichte von Charlie Brown und das sollten wir auch. Und ganz bestimmt sagen wir, hey, Charlie Brown, hey, Kerl, so macht man das doch nicht. So macht das doch höchstens ein Kind, um auf jeden Fall den Preis zu gewinnen. Aber so kann man nicht einen richtigen Wettbewerb gewinnen. Und wir sagen Charlie Brown, du musst das Ziel im Auge, du musst das Ziel im Blick haben. Das ist auch mein erster Gedanke, das Ziel im Blick haben. Es gibt Menschen, die leben einfach und wohin sie gerade kommen, da machen sie dann den Kreis und behaupten, das Ziel getroffen zu haben. Die einen arbeiten, rackern, werkeln und sagen am Ende, Arbeit war mein Leben. Ich habe mein Ziel erreicht. Heinz Dreger, unser alter Prediger in Bergen, hat immer gesagt, Arbeit war mein Leben. Das ist ein Grabspruch für ein Pferd, aber nicht für einen Mensch. Andere setzen mehr auf Vergnügen und Genuss. Sie malen um diesen Treffer ihres Lebens den Kreis. Und wieder andere wollen Leben erfahren, sind viel unterwegs, reisen, sind ständig auf Achse, suchen in fernen Ländern und dort verwegene Abenteuer. Und sie nennen das am Ende ihr Lebensziel oder der Weg ist das Ziel und haben es ihrer Meinung natürlich auch erreicht. Aber so geht das im Leben nicht. So funktioniert das nicht. Alle diese Spiele mit Pfeilen, jedes Pfeil- und Bogenschießen geht anders herum. Ein Ziel ist uns gesetzt. Und wir stehen vor der Frage, ob unser Leben ins Schwarze trifft. Gott setzt unserem Leben ein Ziel und wir erreichen, und es zu erreichen, ist Sinn des Lebens. Gott hat dem Menschen als Lebensziel die Gemeinschaft mit ihm vorgegeben. Gar nicht mehr. Und in Christus hat er sogar die Möglichkeit eröffnet, es zu erreichen. Gott zu treffen ist der Sinn unseres Lebens, ihn zu verfehlen. Wie das Wort Sünde schon sagt, Zielverfehlung ist die Sünde unseres Lebens. Und in diese Richtung geht unser Predigttext aus dem Philipperbrief, den wir heute als Grundlage für diese Predigt uns anschauen wollen. Paulus schreibt da in Philipper 3, Abvers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Paulus sagt hier, ich habe ein Lebensziel. Und dieses Lebensziel besteht darin, dass ich den Siegespreis in Gottes Herrlichkeit gewinne. Dort bei Gott, dann, wenn ich einmal bei ihm sein werde, möchte ich aus seinen Händen den Pokal oder die Medaille oder was auch immer, den Lorbeerkranz, wie es die Griechen getan haben, entgegennehmen. Dann möchte ich auf diesem Siegertreppchen stehen und sagen, ich habe meinen Lauf vollendet. Ich habe das Rennen, das Leben heißt, gewonnen. Ich bin nicht an Gottes Ziel vorbeigeschossen. Ich habe getroffen. Auf dem Siegertreppchen dort werden nicht nur drei stehen, sondern dieses Siegertreppchen wird riesig sein. Als Christen können wir nur ein Lebensziel haben und dieses Lebensziel heißt die Herrlichkeit bei Gott, die himmlische Berufung, das Ziel, das er uns in Aussicht stellt, dieses Ziel will ich erreichen. Aber es geht ja nicht nur um das Ziel, sondern es geht um den Weg dahin. Und deswegen ist mein zweiter Punkt, den Weg bedenken hin zum Ziel. Nun, es mag sein, dass wir als Christen das Ziel klar vor Augen haben. Es ist uns klar, es ist uns bewusst, es ist unser Wille. Und mit einer Liedzeile von Gerd Ter Stegen ganz kurz ausgedrückt, ein Tag, der sagt dem anderen, mein Leben ist ein Wandern zur großen Ewigkeit. Gerd Ter Stegen, nicht Marc-André, der Torwart von Barcelona. Marc-André Ter Stegen wird auch etwas anders geschrieben. Also Gerd Ter Stegen hat das gedichtet Mitte des 18. Jahrhunderts. Es ist nicht so verkehrt, wenn Leute früher was gesagt haben. Die haben viel mehr Zeit gehabt und waren nicht so abgelenkt wie wir heute, über Dinge nachzudenken und sie in gute, große Worte zu fassen. Dann müssen wir nun ein zweites miteinander bedenken. Das ist der Weg, auf dem wir zu diesem Ziel unterwegs sind. Viele von uns sind irgendwann als Christen mal gestartet, haben in ihrem Leben Ja zu Jesus gesagt. Ja, Jesus, ich will mit dir mein Leben leben. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Ich habe Buße getan, habe all die Dinge, die ich aus seinen und meinen Augen falsch gemacht habe, vor sein Kreuz gelegt und er hat mir vergeben. Viele von uns haben einen Anfang mit Jesus in ihrem Leben gemacht. Es kann im Leben eines Christen nicht nur darum gehen, einen Anfang zu machen. Es geht vor allem darum, auf diesem Weg zu bleiben, auf diesem Weg nicht schlapp zu machen, auf diesem Weg nicht müde zu werden. Es geht letzten Endes darum, dass wir nicht nur das Ziel ins Auge fassen. Was zählt, ist, dass wir das Ziel auch erreichen. Und manchmal kommt mir das vor, ist das gar nicht so einfach. Bei verschiedenen Veranstaltungen hatte ich ab und zu die Gelegenheit, Gordon MacDonald zu hören. Gordon MacDonald war Pastor, ist jetzt schon etwas älter, um die über 80, und Autor mehrerer wertvoller Bücher, auch in deutscher Sprache erschienen. In seinem Buch »Du machst mich stark« erzählt er folgendes Erlebnis. Geht nochmal um Sport. Gordon MacDonald macht in seiner Jugendzeit Karriere im Laufteam seiner Highschool und ist durch intensives, hartes Training ein ziemlich guter Läufer geworden. Eines Tages kündigt sich ein richtig großes Rennen, ein 800-Meter-Lauf an. Die meisten seiner Gegner bereiten Gordon derweil kein Kopfzerbrechen. Nur bei einem denkt er sich, da würde es richtig schwer werden. Dieser eine Läufer gilt als Gordons größter Herausforderer, Konkurrent, und es wird schwer werden, ihn zu schlagen. Gordon wird von seinem Trainer intensiv auf dieses Rennen vorbereitet und er sagt ihm Folgendes: Gordon, dieses Rennen wird schwer für dich, aber ich weiß, du kannst das schaffen. Ich habe eine spezielle Strategie für dich ausgearbeitet. Du wirst diese 800 Meter nicht gegen deinen Gegner laufen. Stattdessen läufst du gegen die Zeit an. Achte während des ganzen Rennens nicht auf deine Gegner. Behalte stattdessen nur die Uhr, die innere Uhr, im Blick. Ich habe ein spezielles Trainingsprogramm für dich ausgearbeitet und du wirst dieses Rennen so laufen, dass du am Ende auch noch Kraft hast, auf der Zielgeraden das Tempo zu erhöhen. Sein Trainer teilt diese 800-Meter-Strecke in 4 200-Meter-Strecken ein. Und was er jeweils von diesen 200 Meter von Gordon erwartet. Und im letzten Abschnitt, da legst du nochmal an Tempo zu und du wirst dieses Rennen gewinnen. Und wenn du so läufst, wie ich es dir sage, hast du auch noch Kraft am Ende für einen Endspurt oder Schlussspurt. Gordon trainiert daraufhin all seine Zeiten für die 800-Meter-Strecke und ist gut auf dieses Rennen vorbereitet. Er will bei dem Rennen nur auf die Uhr achten, nicht auf seinen Gegner. So, wie sein Trainer es ihm gesagt hat. Das besagte Rennen findet dann doch vor ziemlich vielen Zuschauern statt. Gordon genießt diese Kulisse und ihm fällt plötzlich ein, dass auf der Tribüne unter den Zuschauern eine junge Frau sitzt, für die er schwärmt und die er natürlich mit diesem Rennen beeindrucken könnte. Und was tut Gordon? Als der Startschuss fällt, wirft er all seine guten, antrainierten Vorsätze über Bord. Er hält sich in diesem Moment für den Allergrößten und meint, der beste Läufer der Welt zu sein. Dieses Rennen will ich mit großem Vorsprung gewinnen, nimmt er sich vor. Und so spurtet er auch los, lässt alle anderen Läufer ein ganzes Stück hinter sich, auch seinen stärksten Gegner. Und mit stolz geschwellter Brust denkt er an das Mädchen auf der Tribüne und wie begeistert sie von seiner Leistung sein wird. Natürlich vergisst er die Uhr und die Zeiten, die ihm sein Trainer eingeprägt hat. Er vergisst sogar für einen Augenblick seine Gegner. Doch nach 600 Metern, dann, der Marke, ab der er eigentlich noch einmal das Tempo erhöhen sollte, geht ihm langsam die Luft aus. Er muss langsamer laufen. Schließlich bekommt er so heftiges Seitenstechen, dass er das Rennen abbrechen muss. Er hatte das Rennen komplett verloren. Später sagt ihm sein Trainer: Gordon, denk immer daran, es kommt nicht darauf an, wie schnell einer losläuft. Am Schluss gewinnt derjenige das Rennen, der als Erster ans Ziel kommt. Im Schriftwort haben wir den biblischen Begleittext des Apostels Paulus dazu gehört. Lauft so, dass ihr den himmlischen Siegpreis erlangt. Diese Geschichte von Gordon MacDonald hat mich nachdenklich gemacht. Ich bin in meinem Christsein schon lange unterwegs und auch mit vielen Menschen. Und viele von ihnen, die ich begleitet oder die mit mir sozusagen gläubig geworden sind, mit mir zusammen auf der Bibelschule waren, die sind wirklich feurig losgelaufen. Aber ich kenne in der Zwischenzeit auch einige, die unterwegs tatsächlich ausgestiegen sind. Und ich kenne welche, die 4 Jahre auf der Bibelschule waren und heute nicht wirklich mehr dabei sind. Und ich kenne noch viel mehr, die unterwegs müde geworden sind, die in ihrem Christsein nicht mehr laufen, sondern nur noch über die Aschebahn des Lebens schleichen. Leute, die früher brennende Mitarbeiter waren, Leute, die eine Leidenschaft hatten und wenn man ihnen heute begegnet, begegnet man ehrlich gesagt einen erloschenen Vulkan. Und wenn ich das so sage, dann sage ich das überhaupt nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern eher als einer, den das tief bewegt, dass Menschen so daneben gehen können. Und ich frage mich, wie kann so etwas passieren? Und ich sage es, weil ich mich selber immer wieder frage, Thomas, wie sieht es mit deinem Lauf eigentlich aus? Nach außen hin scheint das ja irgendwie ganz gut zu sein. 35 Jahre lang im Pastorendienst, öfter bei den Predigten sagen Leute, dass ihnen das was gebracht hat, etwas in ihnen bewegt hat. Da denkt man, boah, ist doch alles gut, läuft doch bestens. Das Ziel ist vor Augen, aber der Weg ist eben kein 100-Meter-Sprint. Der Weg, den wir vor uns haben, ist ein Marathonlauf. Und ich kenne in meinem Leben auch Zeiten in meinem hauptamtlichen Dienst, wo ich am liebsten alle Brocken hingeschmissen hätte und wo ich innerlich meine Kündigung bereits geschrieben hatte. Wir wollen an dieser Stelle noch einmal einen Augenblick innehalten und darüber nachdenken, was dazu führen kann, dass das Feuer in einem erlischt und dass man mehr über die Aschenbahn humpelt, als dass man vernünftig läuft. Lasst uns noch mal bei diesem Bild des Langstreckenläufers bleiben. Das Erste, man kann sich beim Rennen verletzen. Das Erste und Häufigste, das passiert, ich verletze mich beim Lauf oder ich werde verletzt. Da kann es sein, dass man sich eine Zerrung holt oder ein anderer verpasst mir einen Tritt in die Wade oder in die Achillessehne. Das tut weh und auf einmal humpelt man und es geht nicht mehr weiter. Wie oft begegnet man Menschen mit dieser Geschichte, dass da eine Rivalität im Mitarbeiterkreis war, ein unbeabsichtigtes Foul oder ein Kämpfen auf einem verlorenen Posten, das müde macht oder ein völlig übersehen werden, nicht beachtet werden oder eine Kritik, die man nicht wegstecken konnte oder die, weil sie dauernd war, einen mürbe gemacht hat, obwohl man gute Vorsätze hatte. Wer verletzt ist, soll das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wer verletzt ist, soll das nicht schleifen lassen. Gerade hier gilt es, das einzuüben, was Paulus sich vorgenommen hat. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne liegt. Ich pflege nicht meine Vergangenheit. Ich trage niemandem etwas nach. Ich übe mich in der Vergebung und ich richte mich nach vorn aus. Sich beim Rennen verletzen, das geschieht. Oder sich beim Rennen beschweren. Das Zweite, das passieren kann, ein Läufer beschwert sich mit unnötigem Ballast und bleibt deshalb auf der Strecke liegen. Das ist klar, keiner hängt sich bei einem Rennen bewusst Gewichte um. Jeder versucht, so viel Ballast wie nur möglich abzuwerfen. Kleines Beispiel, vergleicht mal das Gewicht von Rennrädern vor 40 Jahren mit dem von heute. Es wird immer weniger Ballast mit in das Rennen genommen. Aber Schuld und Sünde kann in unserem Leben wie Ballast sein. Sünde macht uns langsam, Sünde macht uns träge im Kopf, Sünde macht uns blockiert, Sünde ist wie Blei in den Beinen. Sünde hat schon im Leben von so manchem Läufer dazu geführt, dass er das Rennen vorzeitig beendet hat. Und auch hier gilt es abzulegen, loszulassen, von Gnade und Vergebung und Barmherzigkeit unseres Gottes zu leben, den eigenen Stolz aufzugeben und den Tatsachen ins Auge zu schauen. Am meisten gefährdet sind diejenigen, die meinen, sie seien eigentlich schon recht und gut. Aber wie sagt der Psalmschreiber, wer aber kann erkennen, ob er nicht doch vom rechten Weg abkommt? Und dann der dritte Gedanke, das Rennen unvernünftig laufen. Das Dritte, das passieren kann, ist, dass man das Rennen zu schnell angegangen ist. Man ist unvernünftig gelaufen. Man hat sich am Anfang ausgepowert, hat auch die Gesetzmäßigkeiten des Körpers nicht berücksichtigt. Es gibt auch Christen, die brennen so für Jesus, dass sie jede gesunde Lebensweise verachten. Kein ausgewogenes Leben, keine ausgewogene Ernährung, viel zu wenig Bewegung, über lange Zeiten zu wenig Schlaf, keine Erholungsphasen im Leben einbauen. Das ist nicht nur was, damit man gut bei der Arbeit ist. Das ist auch etwas, damit man gut in seinem Christsein ist. Auch das kann dazu führen, dass man irgendwann ausbrennt, aussteigt und das Ziel nicht erreicht. Das Ziel ist klar, aber der Weg wird zu lang. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Als Kinder haben wir gelernt, wie wir uns korrekt anderen gegenüber zu verhalten haben. Unsere Eltern haben uns beigebracht, uns immer zu bedanken, wenn wir etwas bekommen, jemanden zu grüßen, wenn er uns grüßt oder wenn wir denken, es ist dran, jemanden zu grüßen, es auch zu tun, höflich zu anderen Menschen zu sein. Wenn wir im Laufe unseres Christseins bestehen wollen, oder wenn wir im Lauf des Christseins bestehen wollen, dann müssen wir uns nicht nur äußerlich korrekt verhalten. Es gibt etwas, das viel wichtiger ist. Wir müssen auf unser Herz achten. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. So bringt es König Salomo in Sprüche 4, Vers 23 auf den Punkt. Zum einen geht es darum, dass das Herz vor äußeren Einflüssen geschützt wird. Einflüsse, die uns verletzen und beschmutzen wollen. Und zum anderen geht es um die Entwicklung und die Kraft des Herzens, damit es fähig wird, das Leben besser in Ordnung zu halten. Es ist so wichtig, dass wir unser Leben ordnen und es nicht einfach so schludern lassen. Wie steht es um dein Herz? Wie geht es dir geistlich? Wie steht es um deine geistliche Fitness? Was hat dich in letzter Zeit müde, mürbe, träge gemacht? Welchen Weg hast du noch vor dir in deinem Glauben, in deinem Leben? Fragen, die wir uns eventuell selber stellen oder auch gegenseitig mal stellen sollten. Am etwas längeren Ende dieser Predigt möchte ich uns das Vorbild eines erfolgreichen Läufers aus dem Alten Testament vor Augen führen. Es gibt im Alten Testament eine faszinierende Geschichte, die uns in Josua 14 überliefert ist. Josua ist dabei, das verheißene Land unter den Stämmen und Familien Israels aufzuteilen. Unter ihnen gibt es nur wenig wirklich Alte. Die meisten von ihnen sind in der Wüste gestorben, aber einen gab es, Kaleb. Als Kaleb und Josua miteinander über Kalebs Erbteil redeten, sagte Kaleb zu Josua, Josua 14, Abvers 10. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben gelassen, wie er mir zugesagt hat. Es sind nun 45 Jahre her, dass der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tage, da Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. So gib mir nun dies Gebirge, von dem der Herr geredet hat an jenem Tage, denn du hast es gehört am selben Tage, dass dort die Anakiter wohnen und große und feste Städte sind. Anakiter, das waren die Riesen, die Großen. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, wie der Herr zugesagt hat. Da segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn des Jephunnes, Hebron zum Erbteil. Denken wir einmal kurz über diesen Kaleb nach. Er gehört eher zu den stillen und weniger bekannten Personen in der Bibel. Und Kaleb sagt zu Josua: Josua, ich bin heute 85 Jahre alt und ich bin genauso stark wie damals, als Mose mich aussandte. Und Kaleb sagte: Ich kann immer noch kämpfen. Ich kann immer noch Kriegszüge unternehmen. Gib mir das Bergland, das schwierigste Land. Denke darüber nach, was wir gelesen haben. Ich bin 85 Jahre alt, bin immer noch stark wie zuvor. Gib mir die härteste Herausforderung, die es gibt, den schwierigsten Boden, die Städte mit Mauern, mit Menschen, die Riesen sind. Ich werde mich darum kümmern. Kaleb spricht hier über die Stärke seines Herzens. Seine Vision ist groß. Dieser Mann ist mir ein echtes Vorbild geworden an Ausdauer im Glauben, an Treue und Liebe zu Gott, an geistlicher Wachheit und an Bereitschaft, sich für Gottes Sache zu investieren. Wie viele fangen an, mit 40 nach einigen Jahren Mitarbeit in Rente zu gehen? Wie viele sind 50 und sagen, in den vergangenen Jahren hat man mir in der Gemeinde so zugesetzt, ich gucke, dass ich für mich mein Christsein lebe. Wie viele sind 60 und der Auffassung, dass man die Sache mit Gott und Jesus nicht mehr so leidenschaftlich angehen muss und vieles wird ja auch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und wie viele sind 70 und haben innerlich resigniert, weil die Jungen ja doch immer alles anders machen. Kaleb war 85 Jahre alt, körperlich sicherlich nicht mehr so fett wie vor 45 Jahren, aber innerlich noch hellwach und dabei. Wo ist der Schlüssel für Kalebs Leben? Er sagte, ich folge dem Herrn, meinen Gott, von ganzem Herzen. Haben wir uns schon mal die Frage gestellt, welcher Mensch will ich sein, wenn ich einmal alt bin? Was für ein Mensch will ich sein, wenn ich Kalebs Alter erreicht habe? Ewald, du bist schon ein bisschen älter. Ich denke, du hast dir diese Frage gestellt und du hast dir einen gewissen Humor, eine gewisse Treue zu Gott und all das erhalten. Ich komme noch gleich auf Personen wie dich zu sprechen. Dieser Abschnitt der Predigt ist jetzt nicht nur für Menschen 60 plus. Das würdet ihr völlig falsch verstehen. Die Weichen dafür, was für ein Mensch ich im Alter bin, diese Weichen stelle ich heute als 20, 30, 40, 50, 60-Jähriger und ich fange heute an, mich zu entscheiden, welche Richtung mein Leben nimmt. Und deshalb müssen die 20-Jährigen an dieser Stelle genauso aufpassen wie die 60-Jährigen und alle anderen dazwischen und darüber und darunter. Wie können wir dahin kommen, dass wir stark ans Ziel kommen? Ich habe mir mal vor meinem inneren Augen alte Menschen aufgezählt, die ich kannte oder noch kenne. Und ich habe mich gefragt, will ich so werden? Und bei manchen habe ich gedacht, nee, so will ich nicht werden. Menschen, die eifersüchtig, die kritisch waren, die ständig nur in der Vergangenheit lebten, nee, möchte ich nicht. Es gab aber auch einige, bei denen ich gedacht habe, ja, genau so. So möchtest du werden, wenn du alt bist. Was zeichnet diese alten Menschen aus, die ich mir als Vorbild nehmen kann? Was zeichnet diese Menschen aus, mit denen es Spaß macht, immer noch mit ihnen zusammen zu sein? Oder bei einigen, die schon gestorben sind, wo ich mit ihnen zusammen war. Und das Erste, was mir auffiel, sie sind oder sie waren dankbare Menschen. Sie danken Gott für alles und sie danken nicht nur Gott, sie danken auch immer wieder anderen Leuten, sie danken für große und für kleine Dinge. Sie danken, wenn man sie besucht, wenn man Zeit mit ihnen verbringt. Sie danken dem Jungscharleiter, dass er den Enkeln das Evangelium von Jesus erzählt und sie danken der Schwiegertochter, wenn sie etwas von Edeka mitgebracht hat. Sie werden Menschen sein, die dankbar sind, geworden sind und dankbar bleiben. Wir werden im Alter dankbar, wenn wir es lernen, als junger Mensch dankbar zu sein. Und das Zweite, was mir bei diesen älteren Menschen, mit denen es Spaß macht, zusammen zu sein, auffiel, war, sie hatten sich einen klaren Verstand bewahrt. Sie zwangen sich immer wieder hinter die Bücher. Natürlich auch mal vor die Glotze, aber sie zwangen sich, hinter die Bücher zu gehen. Sie liebten Veränderung und machten sich immer wieder mit neuen Ideen vertraut. Sie wussten, das Leben besteht aus Veränderung und sie umgaben sich mit jungen Menschen, die sie immer wieder in diese Richtung drängten. Suses Oma war für mich so eine Frau. Sie war über 90 Jahre alt E-Mail war noch nicht so alt, aber man benutzte es schon weltweit. Mit über 90 Jahren hat sie mich gefragt, nun erklär mir doch mal, wie das mit diesen E-Mails geht. Diese Haltung hat mich fasziniert. Sie hat auch immer wieder gefragt, was ich denn über Politik denke und ob ich hier erklären könnte, warum der Quark heute so lange haltbar ist. Und das Dritte, was mir auffiel, sie freuten sich immer über den Erfolg von jungen Menschen. Es ist schwierig für einen Älteren, sich zu freuen über den Erfolg junger Menschen. Es ist viel einfacher, sie zu kritisieren oder zu kontrollieren, ihnen alle Fehler zu erklären, die sie einmal machen werden. Alte Menschen, mit denen man gerne zusammen sind, sind Menschen, die barmherzig geworden sind. Sie kümmerten sich um Leute, die in Sünde lebten und Misserfolg hatten. Und sie kannten sich selbst und wussten, dass sie auch zu allem in der Lage waren oder gewesen wären. Das hat sie barmherzig gemacht. Bedenken wir es, die Weichen dafür, wie ich als alt gewordener Mensch einmal sein werde, diese Weiche stelle ich heute. Nehmen wir noch einmal das Ziel in den Blick. Es geht nicht darum, irgendwohin Zielscheiben zu malen, sondern Gottes Ziel für unser Leben, den Himmel, die Gemeinschaft mit ihm zu erreichen. Und bedenken wir, es geht um einen Langstreckenlauf des Glaubens. Viele sind heute in dieser Situation schnell gestartet, aber es geht nicht darum, dass wir am schnellsten starten. Es geht darum, dass wir das Ziel erreichen. Gott ist nicht an einem Blitzstart interessiert. Für ihn ist ein starkes Ende wichtig. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wo stehst du zurzeit im Lauf deines Lebens, im Laufe deines Christseins? Stehst du gerade in den Startlöchern oder machst du dich gerade warm? Bist du schon auf der Gegengerade oder bist du schon auf der Zielgerade? Wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, da brauche ich tatsächlich Unterstützung. Wir haben hier immer wieder das Gebet am Ende oder nach dem Gottesdienst, hier nach dem Segen zusammenzukommen und zu beten. Wir haben aber auch eine Seelsorgegruppe, über die ihr gleich noch etwas hören werdet. Nehmt diese Gelegenheiten wahr, miteinander ins Gespräch zu kommen. Auf jeden Fall nimm aus dieser Predigt mit, Gott hat dich im Blick. Und egal, wo wir stehen, wichtig ist, dass wir das alles nur durch Christus in mir erreichen können.